Im Jahr 2016 machte ein Team australischer Wissenschaftler eine außerordentliche Entdeckung. Bis zu diesem Zeitpunkt war die afrikanische Stachelmaus vor allem deshalb interessant gewesen, weil sie ihre Haut nach Verletzungen ohne Narbenbildung regenerieren kann. Doch dann bemerkten die Wissenschaftler ein weiteres ungewöhnliches Merkmal. Die weiblichen Tiere menstruierten. Die Entdeckung war eine kleine Sensation unter Evolutionsbiologen weltweit. Erstens hatte niemand damit gerechnet, dass eine Nagetierart menstruiert. Zweitens bemerkte man große Parallelen zum Menstruationszyklus beim Menschen.
It's very, very similar.
Er ist nur viel kürzer. Statt 28 Tagen sind es 9 Tage. Aber ansonsten ist er im Grunde identisch.
Die Entdeckung seiner australischen Kollegen hat Dr. Christian Feregrinus' Werdegang beeinflusst. Seit einigen Jahren forscht der Mexikaner zur Evolution der Menstruation beim Menschen, aktuell beim Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin. Er geht dort der Frage nach, warum sie sich im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt hat.
Die Menstruation beim Menschen ist eine 5 bis 7 Tage dauernde Blutung, bei der die Gebärmutter, nach nicht erfolgter Schwangerschaft, die obere Schicht des Endometriums, also der Gebärmutterschleimhaut, abstößt. Der erste Tag der Blutung ist Tag 1 des Menstruationszyklus, der 21 bis 35 Tage dauert. Zwischen Pubertät und Menopause bereitet er den weiblichen Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Nach der Periodenblutung reift im Eierstock ein Eibläschen heran. Gleichzeitig baut sich die Gebärmutterschleimhaut neu auf. Gegen Mitte des Zyklus kommt es zum Eisprung und ein Ei wandert in den Eileiter. Findet keine Befruchtung der Eizelle statt, kommt es nach ca. 10 bis 16 Tagen zur nächsten Blutung.
Was für Milliarden Frauen im gebärfähigen Alter normal ist, ist unter Säugetieren eine Rarität. Nur rund 2% von rund 5600 bekannten Säugetierarten menstruieren. Genau deshalb ist die Entdeckung, dass die afrikanische Stachelmaus einen Menstruationszyklus hat, von so großer Bedeutung, sagt der Zoologe Professor Günther Wagner, der viele Jahre das Institut für Evolutionsbiologie an der US-amerikanischen Yale University leitete und noch immer dort forscht. Nur etwa 150 Säugetierarten hätten einen Menstruationszyklus.
Die größte Gruppe sind sicher unsere Verwandten, nämlich die Primaten. Dann gibt es eine Nagetierspezies, die Stachelmaus, eine kleine Handvoll von Fledermäusen und eine Form von Elefantenrüsselspringer.
All die genannten Arten zählen unter den Säugetieren zu den sogenannten Plazentatieren. Alle Plazentatiere besitzen, wie der Name schon sagt, eine Plazenta, umgangssprachlich Mutterkuchen genannt. Über sie findet ein Austausch von Sauerstoff, Nährstoffen sowie Abfallprodukten zwischen Mutter und Embryo statt. Aber eben nur ein ganz kleiner Teil der Plazentatiere kennt einen Menstruationszyklus. Die vaginale Blutung von Hündinnen ist entgegen landläufiger Meinung keine Menstruation, sondern eine auf die Paarung vorbereitende Blutung. Hündinnen haben einen Brunstzyklus.
Der Brunstzyklus unterscheidet sich von Tierart zu Tierart. Er beginnt mit der hormonellen Vorbereitung auf eine mögliche Paarung und Befruchtung. Darauf folgt die Phase der Brunst, in der das Weibchen empfängnisbereit ist. Bei manchen Tieren wie Bären ist das nur einmal pro Jahr der Fall, bei der Hausmaus alle paar Tage. Der Eisprung kann in dieser Zeit spontan oder durch äußere Einflüsse wie die Jahreszeit, Geruchsstoffe oder die Kopulation ausgelöst werden. Die Gebärmutterschleimhaut, die sich danach aufbaut, um die Einnistung der Embryonen zu ermöglichen, wird, sollte keine Schwangerschaft eintreten, vom Körper resorbiert, also quasi aufgefressen. Bei manchen Tieren bleibt sie auch durchgängig bestehen.
Die Frage ist, warum sich im Laufe der Evolution beim Menschen und bei nur einigen wenigen Säugetierarten der Menstruationszyklus entwickelt hat. Bei der großen Mehrheit der Säugetiere funktioniert die Fortpflanzung schließlich auch ohne diesen sehr erfolgreich. Es gibt keine klare Antwort auf diese Frage, so viel sei bereits an dieser Stelle verraten. Aber es gibt eine Vermutung und die ist ebenso überraschend wie einleuchtend. Dazu später mehr. Auf den ersten Blick hat die Menstruation beim Menschen mehr Nach- als Vorteile. Die gesundheitlichen Nebenwirkungen der Periode sind ein sehr häufiger Grund für Arztbesuche, erklärt die Gynäkologin Dr. Lisa Maria Wallwiener.
Typische Menstruationsprobleme sind Schmerzen. Das ist das allererste, was wir häufig hören leider. Und dann natürlich das starke Bluten. Es gibt Frauen, die nicht nur einen chronischen Eisenmangel, sondern auch akut Kreislaufprobleme bekommen können, weil sie so viel Blut verlieren. Und dann haben wir natürlich auch noch diese Rhythmusstörung. Warum kommt die Blutung hier nur alle 3 Monate? Oder andersrum, warum kommt die denn hier alle 2 Wochen?
Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der AOK leiden 2/3 aller Frauen zwischen 14 und 50 unter Regelschmerzen. Bei 1/3 sind sie so stark, dass sie Medikamente einnehmen müssen. Aus der Erfahrung der Ärztin Lisa Maria Wallwiener hindert die Menstruation Frauen zudem an gesellschaftlicher Teilhabe, weil sie müde und nicht leistungsfähig sind. Manche ziehen sich auch wegen der starken Blutungen zurück, aus Angst, dass Tampons und Binden dem Blutfluss nicht standhalten. Viele Frauen weltweit können sich obendrein die teuren Periodenprodukte nicht leisten. In vielen Kulturen gilt die Periode zudem als etwas Schmutziges. Menstruierende dürfen dort keine religiösen Stätten betreten, andere sogar ihr Haus nicht verlassen. Noch heute schämen sich Mädchen in manchen Gesellschaften während der Periode so, dass sie nicht in die Schule gehen, was ihre Bildungschancen erheblich beeinträchtigt. Was also sind die Vorteile?
It is very unclear even if there is any advantage to menstruation.
Es ist unklar, ob die Menstruation überhaupt einen Vorteil mit sich bringt, sagt der Evolutionsbiologe Christian Ferregrino. Man wisse es schlichtweg nicht, bestätigt Günther Wagner. Wissenschaftliche Beweise fehlen, aber es gibt eine Handvoll Theorien. Die älteste stammt von der US-amerikanischen Mathematikerin Margaret Prophet. Sie erklärte die Menstruation 1993 in einem aufsehenerregenden Aufsatz als Reinigungsmechanismus, um Krankheitserreger, die zum Beispiel durch Spermien in die Gebärmutter hineinkommen, loszuwerden. Doch an dieser Theorie habe es schnell erhebliche Zweifel gegeben, sagt Günther Wagner von der amerikanischen Yale University.
Das Problem mit dieser Theorie von vornherein ist, dass nicht klar ist, warum bei Primaten und bei diesen anderen kleinen Zahl von Tieren dieses Problem des Eindringens von Krankheitserregern besonders groß sein soll im Vergleich zu allen anderen Säugetieren. Ich glaube nicht, dass die meisten Säugetiere sauberer sind als wir Menschen.
Der zweite Erklärungsversuch entstand als Antwort auf die Reinigungstheorie und wurde von der amerikanischen Anthropologin Beverly Strassman entwickelt. Sie erklärte die Menstruation als Energiesparprogramm, da es für den Körper zu aufwendig sei, eine dick aufgebaute Gebärmutterschleimhaut dauerhaft aufrechtzuerhalten. Günther Wagner hat auch an dieser Theorie Zweifel, da sie nicht abschließend erkläre, warum nur der Mensch und wenige Säugetierarten ihre Gebärmutterschleimhaut abstoßen. Er und Christian Ferregrino halten eine dritte Erklärung für wahrscheinlicher. Dazu gleich mehr. Sicher ist, dass sich der Menstruationszyklus vor zig Millionen Jahren 4-mal unabhängig voneinander entwickelt hat. Das weiß man, da die betroffenen Arten untereinander nicht nah miteinander verwandt sind, erklärt Günther Wagner. Und genau das ist es, was den Ehrgeiz des jungen Evolutionsbiologen Christian Ferregrino anfacht, mehr über den Ursprung der Menstruation herauszufinden.
Das ist wirklich meine Hauptfrage. Wie und warum machen Arten so unterschiedliche Dinge? Manchmal machen Arten, obwohl sie eng miteinander verwandt sind, am Ende verschiedene Dinge. Und manchmal machen sehr unterschiedliche Arten dasselbe. So funktioniert Evolution.
Genau deshalb kann es passieren, dass ein Nagetier wie die afrikanische Stachelmaus und der Mensch sich auf dieselbe Art und Weise fortpflanzen. Obwohl sie keine gemeinsamen Vorfahren mit diesem Merkmal haben, gibt es noch mehr Parallelen. Günther Wagner.
Die Stachelmaus ist besonders unter den Nagetieren, weil sie Nachkommen hat, die auch länger bei der Mutter bleiben, also schon höher entwickelt geboren werden, also mit Fell und mit offenen Augen und so weiter. Im Gegensatz zu den Neonaten von der Hausmaus, die also nackt und mit verschlossenen Augenlidern und so zur Welt kommen. Also insofern ist die Stachelmaus durchaus vergleichbar mit dem Menschen, der also auch weiterentwickelt geboren wird, als wie zum Beispiel die meisten Säugetiere.
Christian Ferregrino möchte herausfinden, ob die Prozesse in der Gebärmutter von Stachelmaus und Mensch auch auf molekularer und genetischer Ebene gleich ablaufen. Dazu untersuchen er und seine Kollegen Gebärmutterschleimhautproben der Stachelmaus, die sie von einem Partnerlabor in Schottland bekommen. Sie nehmen jede einzelne Zelle genau unter die Lupe und analysieren, welche Gene aktiv und welche inaktiv sind.
So far what we know is that
wir wissen, dass die Zellen bei Menschen und der Stachelmaus sehr ähnlich sind und dass die Zellen oft die gleichen Gene verwenden, um dieselben Arbeiten zu verrichten. Daher können wir sagen, dass dies auch auf molekularer Ebene sehr ähnlich abläuft. Aber wir kennen noch nicht das ganz große Bild.
But we don't know how this is controlled.
Die Antwort auf seine Fragen sucht der mexikanische Wissenschaftler im Erbgut und in den Genen der Stachelmaus. Alle Säugetiere hätten ähnliche genetische Informationen, erklärt er. Als Beispiel nennt er einen Elefanten. Dessen Augen und Lunge seien im Grunde nicht anders als die des Menschen, nur größer. Bei der Haut gäbe es allerdings eine genetische Variation.
Ihre Gene sagen, wir machen dicke Haut. Aber das Gen ist im Grunde dasselbe, weil wir beide Haut haben. Also sind wir sehr ähnlich, nur mit kleinen Variationen in den Anweisungen.
Solche Veränderungen im Genom passieren von Generation zu Generation und können potenziell zu Krankheit führen. Meist sind sie aber so leicht, dass sie gar nicht auffallen und auch keinerlei Konsequenz haben. Manchmal komme es aber zufällig zu einer Mutation, das heißt einer sehr wichtigen Veränderung. So wichtig, dass sie auffällt, erklärt Christian Ferregrino.
Aber die Veränderungen müssen nicht alle schlecht sein. Viele Veränderungen sind gut und dann bleiben sie in der Art. Bei der Menstruation ist etwas passiert, das die Funktionsweise des Endometriums verändert hat. Diese Veränderung war irgendwie gut für die Art, wegen ihres Lebensraums oder wegen der Weise, wie sie sich fortpflanzen.
How they reproduce.
Wieso das im Falle der Menstruation gut gewesen sein könnte, klären wir gleich. Zuerst aber die Frage an Christian Ferregrino, was war am Anfang, bevor sich das Handbuch änderte, das den Zellen sagt, wie sie sich verhalten sollen? Menstruationszyklus oder Brunstzyklus?
It is very likely, I can say almost 100% sure.
Ich kann mit fast 100% Sicherheit sagen, dass es der Brunstzyklus war. Das liegt daran, dass alle Säugetiere außer diesen Arten einen Brunstzyklus haben. Daraus kann man schließen, dass anfangs alle einen Brunstzyklus hatten. Irgendwann während der Evolution der Primaten, vor etwa 80 Millionen Jahren, trat die Menstruation auf und blieb in allen daraus stammenden nachkommenden Primaten. Es ist aber schwer zu sagen, wie es in der Mausgruppe oder in der Fledermausgruppe lief. Und ob Arten, die bereits ausgestorben sind, jemals eine Menstruation hatten.
Ever had menstruation.
Warum also könnte sich der Menstruationszyklus bei einigen wenigen Säugetierarten entwickelt haben? Und warum blieb er? Sowohl Christian Ferregrino vom Berliner Max-Planck-Institut für molekulare Genetik als auch Günter Wagner von der amerikanischen Yale University glauben, dass die Menstruation eigentlich nur ein Nebeneffekt ist. Eine Begleiterscheinung der Dezidualisierung oder, wie die Gynäkologin Lisa Maria Wallwiener sagt, Transformation. Gemeint ist damit eine Umwandlung der Gebärmutterschleimhaut, die sich Zyklus für Zyklus wiederholt und den Zweck hat, eine befruchtete Eizelle aufzunehmen.
Da ändert sich sicherlich vieles, also die Durchblutungssituation wird anders, die Einwanderung von Immunzellen findet statt. Wenn sich was einnisten möchte, dann ist das ja was, was zur Hälfte gar nicht von diesem Organismus stammt. Das heißt, da muss eine gewisse Akzeptanz sein, da muss die Möglichkeit bestehen, für dieses fremde, teils fremde Zellenkompartiment sich da an den Blutkreislauf anzuschließen.
Rund 2 Zentimeter dick sei die Gebärmutterschleimhaut, wenn das Nest zwischen dem 10. und 17. Zyklustag fertig ist, erklärt Lisa Maria Wallwiener. Günter Wagner und Christian Ferregrino glauben, dass es die Menstruation gibt, weil die Gebärmutterschleimhaut heranreift, egal ob eine Schwangerschaft eintritt oder nicht.
Das Interessante ist, dass bei den meisten Säugetieren diese Transformation erst stattfindet, nachdem ein Embryo im Uterus ankommt und der Embryo Signale aussendet und dann die Uterusschleimhaut transformiert wird.
Das heißt, Säugetiere mit Brunstzyklus stecken nur dann Energie in die Reifung der Gebärmutterschleimhaut, wenn sie diese sicher brauchen. Der Mensch handelt vorauseilend. Warum? Günter Wagner hält genau deshalb die Frage nach dem Ursprung der Menstruation nicht für zielführend. Richtig sei, warum hat sich im Laufe der Evolution diese frühe Transformation der Gebärmutterschleimhaut entwickelt? Einen Grund nennt er gleich selbst: der Schutz der Mutter vor einer aggressiven Plazentabildung, also eines Mutterkuchens, der zu tief in das Gebärmuttergewebe eindringt. Denn das könnte bei der Geburt tödlich enden, weil die Mutter dann zu verbluten droht.
Eine der Hauptfunktionen ist, dass die Dezidualzellen die Verwundung, die durch den Embryo verursacht wird und damit zu einer Entzündung führen sollte, dass diese Entzündung abgeschaltet wird, unterreguliert wird, um dann eine längerfristige Beziehung zwischen Fötus und Mutter möglich zu machen, weil für die Fortsetzung der Schwangerschaft ist Entzündung eine der größten Probleme.
Dass menschliche Embryonen potenziell aggressiv sind, sehe man auch an der sogenannten Einnistungsblutung, die manche Frauen haben, wenn eine befruchtete Eizelle an den mütterlichen Organismus andockt, erklärt die Reproduktionsmedizinerin Lisa Maria Wallwiener. Die dicke Gebärmutterschleimhaut hat also mehrere Funktionen. Sie schafft die Bedingungen, damit die Plazentazellen eindringen können. Gleichzeitig begrenzt sie das Ausmaß der Invasion und regelt immunologische Abläufe. Günther Wagner glaubt, dass sie aber noch eine weitere Funktion erfüllt. Eine Aufgabe, die der eigentliche Grund für die frühe Transformation der Gebärmutterschleimhaut ist.
Und die stützt sich auf zwei Beobachtungen. Eine davon ist eine vergleichend zoologische, nämlich dass alle diese Arten, die Menstruation haben, sehr kleine Wurfgrößen haben, also entweder ein oder zwei im Durchschnitt, sodass man annehmen kann, dass bei den Arten, die nur wenige Nachfahren pro Schwangerschaft produzieren, die Investition in das einzelne Nachkommen größer ist und deswegen die Mutter es notwendig hat, früh zu entscheiden, ob der Embryo lebensfähig genug ist, um diese Investition zu rechtfertigen.
Die zweite Beobachtung geht auf den britischen Gynäkologen Professor Jan Brossens zurück. Er bemerkte, dass Frauen mit häufigen spontanen Schwangerschaftsabbrüchen im ersten Schwangerschaftsdrittel gleichzeitig die Frauen sind, die besonders leicht oder schnell schwanger werden.
Und die Erklärung ist jetzt die, dass bei diesen Frauen die Uterusschleimhaut auch weniger lebensfähige Embryonen akzeptiert, anstatt sie abzuführen. Und es führt eben zu der Idee, dass vielleicht diese frühe Dezidualisierung die Zellen dazu ermöglicht, festzustellen, wie gesund und oder lebensfähig der Embryo ist, um weniger lebensfähige Embryonen abzuführen.
Ist die Gebärmutterschleimhaut also ein Checkpoint, an dem bereits kurz nach der Befruchtung einer Eizelle eine Qualitätsprüfung des Embryos stattfindet? Und nicht lebensfähige Embryonen gar nicht erst andocken dürfen, sondern durch Entzündungsreaktionen abgewehrt werden? Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für diese Annahme und es konnte auch noch nicht überprüft werden, ob sie auf alle menstruierenden Tierarten zutrifft. Aber es spricht laut Günther Wagner viel dafür.
Wenn der Embryo im Uterus ankommt, muss er der Mutter signalisieren, dass er da ist und sagen, du bist jetzt schwanger, stell deinen Hormonhaushalt so um, dass Schwangerschaft möglich ist. Und diese sogenannte Recognition of Pregnancy, ich kenne den deutschen Ausdruck leider nicht, ist notwendig, um Schwangerschaftsfortsetzung zu initiieren. Wenn der Embryo zu schwach ist, diese Reaktion auszulösen und dann das Progesteron sinkt, dann führt es zur Menstruation und Menstruation würde dann auch den schwachen Embryo abführen.
Auch Christian Ferrigrino glaubt, dass der Schlüssel zur Antwort auf die Frage, warum gibt es die Menstruation, in der Reifung der Gebärmutterschleimhaut liegt. Wenn diese nicht richtig funktioniere, könne der Körper die Signale der befruchteten Eizelle nicht richtig lesen und lasse zu, dass sich diese einnistet. Wenn sich später zeige, dass der Embryo nicht lebensfähig ist, komme es zur Fehlgeburt. Auch die Gynäkologin Lisa Maria Wallwiener hält die Theorie aus ihrer klinischen Erfahrung her für möglich.
Was ich definitiv sagen kann, ist, dass der Körper sehr strikt ist. Wenn irgendwas genetisch nur ein kleines bisschen nicht funktioniert, dann wird diese Schwangerschaft zu einem hohen Prozentsatz gar nicht sich weiterentwickeln. Und klar ist das Endometrium auch so ein bisschen der Türwächter an der Stelle.
Die Reproduktionsmedizinerin und Hormonärztin glaubt, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht nur ein Türwächter ist, sondern der Menstruationszyklus dem Körper zudem immer wieder neu die Möglichkeit bietet, optimale Bedingungen für eine erfolgreiche Schwangerschaft zu schaffen.
Also Zyklustag 1 ist ja immer wieder Reset. Ich habe immer wieder die Möglichkeit, die Schleimhaut neu aufzubauen. Vielleicht war der Zyklus so, dass das aus irgendeinem Grund nicht gut geklappt hat. Und es wird auch immer wieder neu die Möglichkeit gegeben, ein optimales Hormon-Surrounding quasi zu haben.
Hat sich die Menstruation im Laufe der Evolution also entwickelt, um unnütze Investitionen in nicht lebensfähige Nachkommen zu unterbinden? Und ist diese Methode erfolgreicher als die Strategie aller Säugetierarten mit Brunstzyklus?
Ich glaube, man muss diese Frage im Zusammenhang mit der speziellen Biologie jeder Art sehen. Und Menstruation, so wie ich sie jetzt verstehe, im Sinne eines Embryoselektionsprozesses, ist besonders dann wichtig und erfolgreich, wenn die Lebensstrategie darauf ausgerichtet ist, wenige Nachkommen von hoher Qualität zu haben, was eine mögliche evolutionäre Strategie ist. Die Alternative ist, man investiert wenig in den Einzelnen, aber dafür sehr viele.
Beide Strategien haben sich im Laufe der Evolution als erfolgreich erwiesen. Auch wenn die Periodenblutung gleichzeitig mit einigen individuellen Nachteilen in puncto Lebensqualität verbunden ist. Ob die Theorie, dass sich die Menstruation als Nebeneffekt eines Selektionsprozesses entwickelt hat, wissenschaftlich bewiesen werden kann, ist offen. Christian Feregrinos Arbeit soll mit Hilfe der Stachelmaus die Grundlagen schaffen, um in Zukunft Krankheiten der weiblichen Fortpflanzungsorgane sowie Schwangerschaftsprobleme besser erkennen und diagnostizieren zu können. Konkreten medizinischen Nutzen erhofft sich daraus auch die Ärztin Lisa Maria Wallwiener.
Es ist kein Geheimnis, dass wir eine ganz große Gender-Data-Gap haben. Und ich hoffe mir schon, dass wenn man besser versteht, wie die wirklich auf biochemischer Ebene die Abläufe sind, dass man da auch wirklich zielgerichtet untersuchen kann, funktioniert das bei einer Frau, die zum Beispiel leider immer wieder das Kind verliert. Ja, dass man sagt, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, zielgerichtete Medikamente zu entwickeln.
Die Gynäkologin glaubt, dass man viele Informationen in Kürze bereits aus dem Menstruationsblut von Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch ziehen kann. Beispielsweise Informationen zur Schleimhaut oder zu Immunzellen. Fest steht, beim Thema Frauengesundheit gibt es für Forschende noch sehr viel zu tun. Und gerade das Verständnis evolutionsbiologischer Prozesse könnte dabei helfen. Günther Wagner.
Fortpflanzung ist neben Überleben der zentrale Zweck von Leben und auch evolutive Veränderungen zeigen sich hauptsächlich über Verbesserungen von Überlebens- und Fortpflanzungsstrategien und eigentlich viele Phänomene, die wirklich schwer evolutiv erklärbar sind, hängen mit der weiblichen Reproduktionsbiologie zusammen.
Dazu gehören auch die Menopause und der weibliche Orgasmus. Für die Menstruation gibt es jetzt mit der Theorie, dass sie Teil eines Selektionsprozesses sein könnte, immerhin einen vielversprechenden Erklärungsansatz. Ob die kleine Stachelmaus dabei helfen kann, das Phänomen gänzlich zu erklären, wird sich zeigen. Das war eine Laune der Evolution? Warum menstruieren Frauen? Danke fürs Zuhören, sagt Roana Proxeter.